Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Augustin. Ich bin ganz gerührt, dass ich eingeladen wurde, hier an dieser Stelle im Kieler Literaturtelefon noch einmal einige meiner Gedichte vorzulesen, ältere Gedichte und auch ein paar ganz neue. Immerhin 40 Jahre, nachdem wir diese Institution damals im März 1978 aus der Taufe gehoben haben. In der Zeitung war zu lesen, ich sei der Vater des Kieler Literaturtelefons. Naja, das ist eine etwas euphemistische Umschreibung für den Umstand, dass ich diese Idee geklaut habe. Ich war damals in London für einige Zeit und habe in einer Zeitung diese Anzeige gesehen, Dial a Poem. Und wenn man diese Telefonnummer, die dabei stand, anrief, dann hörte man auf der anderen Seite ein Gedicht. Eine bestechende Idee, fand ich, und habe das dann nach Rückkehr in Kiel meinen Kumpels von der literarischen Werkstatt Kiel erzählt. Und wir waren wild entschlossen, so etwas auch in Kiel auf die Beine zu stellen. Und mit Hilfe des Kulturamtes hat es dann damals ja auch geklappt. Ja, und ich durfte dann als Erster ran. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was ich gelesen habe bei diesem ersten Auftritt im Literaturtelefon. Aber ich habe mal ein Gedicht rausgesucht, das ich damals in der Zeit geschrieben habe, 1978, 79. Ein Kiel-Gedicht. Gruß an Kiel. Klinisch tot, die Stadt der Wasserbäuche. Das große Dreiecksegel-Leichentuch ist ausgebreitet. Architekten drücken blöd und lustlos Legosteine in die Lücken. Straßenzüge fahren ohne Dampf durch Häuserreihen. Holt mich hier raus, malt Kreise in das Planquadrat, malt Busen, runde Ärsche, pralle Lippen, feilt die Ecken des Containers. Der Fahndungsblätterwald am Kiosk raschelt. Klöpse, Würste fallen aus den Buden, zum Standgericht ein wenig Senf. Das süße Essigleben in der Wach- und Schließgesellschaft, zum Kettenhemd ein selbstbewusster, bunter Schlips. Die Männerwelt der Aktentaschen, unter Hüten tiefe Bürstenschnitte, Busfahrpläne in die Stirn gekerbt. Die Luft ist suppig in der Stadt, der Rathausturm zapscht wie ein Löffel in der Soße, Einkaufsnetze fangen Frauen, leere Kneipen übergeben sich. Nehmt mich mit im Kofferraum, klebt mich auf die Briefe nach Italien. Die Glasbausteine, Fertigteile, Spiegelgläser, das große Bügeleisen im Gesicht der Stadt, in Sitzungssälen, Chefetagen schlürfen die Verplaner ihren Kaffee, mampfen Spekulatiuskekse. Die Schwedenfähre tutet, Kaiser Wilhelm reitet im Galopp an Bord, Bismarck steigt von seinem Sockel und verlässt die Stadt auf Heringsfang. Auch ich bleibe nicht mehr lange, tanze noch mit Fensterpuppen über leere Plattenstiege, blinzle in das Kreuzungsfeuer gelber Dauerampeln, gehe schneller, laufe. Um 12 Uhr fährt der letzte Bus. Ja, das war eins von diesen freundlichen Kiel-Gedichten, die ich damals geschrieben habe. Ich muss sagen, ich bin Lübecker und ich bin im Alter von 16 Jahren nach Kiel gekommen und habe das irgendwie nie so richtig verknusen können, dass ich meine schöne Heimatstadt gegen Kiel eintauschen musste. Inzwischen bin ich doch etwas milder im Urteil über diese Stadt. Aber noch bewege ich mich ja in der Zeit um 1978 und möchte gleich noch ein Gedicht lesen, das ich möglicherweise damals auch im Literaturtelefon in Kiel vorgetragen habe. Worum es geht, das werden Sie sofort merken. Das Gedicht ist übrigens Christoph Munk gewidmet, der damals Feuilleton-Redakteur war bei den Kieler Nachrichten und der ganz wohlwollend auf das geguckt hat, was wir junge Burschen von der literarischen Werkstatt Kiel damals so auf die Beine gestellt haben. Also, unser täglich Blatt, Christoph Munk gewidmet. Das Zeitungsenten klein zum Frühstück, zwischen Brötchen und Kaffee. In der Küche, ferngezündet, knallt mir der Sprengsatz ins Gesicht und kleckst die rote Marmelade an die Wand. Ach, früher, meine Zeitungsschiffe trieben in die Gullis oder weg vom Strand auf See, von leichter Brandung umgeworfen. Heute schwimmt das Ding im Kaffeewasser als Kanonenboot. Das Familienblatt schmeckt giftig. Schimmel, Pilze, schwarze Druckerschmiere, grüne Tinte des Verlegers, rosa-rotes Schulterklopfen für die gewählten Blasorchester und Posaunenchöre, für das ganze Symphoniegebläse in den Schallzentralen. Trocken klebt das Brötchen mir am Gaumen, wie ein Stück Papier von dieser Zeitung, wie ein Happen aus der kommentierten Pappkonserve. Marmelade, Yachtwurstscheiben packe ich mir aufs Brot und schieße mit für 15 Zeilen auf alles, was sich regt in diesem Land. Dann schluck ich wieder, würg an einem dicken Bissen und schmier noch Heimatseitenschmalz dazu. Jetzt rutscht es besser, doch liegt später schwer im Magen. In den fetten Balkenkästen weiter hinten noch die Toten. Je nach Kohle, dicker, schwärzer und in Zukunft ohne Brötchen, Kaffee, Marmelade, Yachtwurst, ohne Zeitung. Ja, Gruß an Kiel. Ja, das soll dann auch reichen als Rückblick auf meine Kiel-Gedichte Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, muss man ja dazu sagen. Ich möchte jetzt aus meinem aktuellen Buch ein paar Miniaturen vorlesen. Das Buch heißt übrigens Denkmal für Baby Schiller und enthält Collagen, Gedichte und Miniaturen. Wie es so geht. Den Gedichten geht es heutzutage erheblich besser und schlechter. Sie werden eindeutig von mehr oder weniger Leuten gelesen. Den meisten Passanten sind Gedichte völlig egal. Lehrern, Redakteuren und Buchhändlern sind sie noch egaler. Am egalsten sind sie den Verlegern. Wer Gedichte verfasst, darf sich, muss es aber nicht, obwohl das dringend anzuraten ist, Dichter oder Poet nennen, ohne dafür, wie noch unlängst üblich, ausgelacht zu werden und wird mit Preisen aller Art zugeschüttet, es sei denn, er wird es nicht. Die Jungen sind alt, die Alten jung, die Toten am lebendigsten. Alles reimt sich auf Berlin, was sich nicht auf Berlin reimt, reimt sich nicht. Es reimt sich einiges, das sich nicht reimt. Liebesgeschichte. Es war einmal eine bitterarme Schriftstellerin, die hatte sich in einen Radiergummi verliebt. Freunde und Bekannte der Schriftstellerin ahnten Böses und zuckten skeptisch mit ihren Ohrläppchen. Da die Schriftstellerin aber nur ein einziges Blatt unbeschriebenen Papiers besaß, erwies sich die Verbindung als geradezu ideal. Morgens, gleich nach dem Aufstehen, fing sie an, das Blatt in ihrer unverwechselbar feinen kalligraphischen Handschrift mit allerlei Geschichten, Gedichten und Erinnerungen zu füllen und legte sich spät abends, wenn es bis in die letzte Ecke vollgeschrieben war, erschöpft zur Ruhe. Damit war der Moment für den Radiergummi gekommen, der sich nun die ganze Nacht über für seine Partnerin aufrieb, damit sie am nächsten Morgen, wie gewohnt, ihr weißes Blatt Papier vorfand. Lebensmittelpolizei. Unangemeldet erscheinen zwei Beamte in der Buchhandlung, prüfen, ob die Belletristik artgerecht gelagert ist, ob die Raumtemperatur stimmt, die Sortierung der Bücher nach Alphabet oder Farben, prüfen den Körperpflegezustand der Buchhändlerin und ihres missmutig mitarbeitenden Ehemanns, der peinlich genug seine verschmuddelten Hände vorzeigen muss und darob mit gesenktem Kopf eine Ermahnung einzustecken hat. Jetzt wird der Wahrheitsgehalt der Nachschlagewerke kontrolliert, die Haltbarkeit der Klassiker, der Blutzuckerspiegel eines italienischen Kriminalromans, der Bleigehalt eines Deutschen. Auch das Reimschema des aus einer nicht im Zuständigkeitsbereich der Europäischen Union liegenden Fremdsprache übersetzten Lyrikbandes wird nicht beanstandet. Die Essbarkeit der Kochbücher, die Gesamtseitenzahl der versammelten Druckwerke, das Verhältnis von Form und Inhalt. Nur am Tisch mit den Bestsellern stutzen die Herren, entnehmen Leseproben für das Labor und wenden sich schließlich zur Tür. Diesmal, so scheint es, ging es noch gut. Doch Fortsetzung folgt. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch das Titelgedicht meines nächsten Buches, das im Laufe des Jahres erscheinen wird, lesen. Das Buch heißt »Der stärkste Mann der Welt«. Sie haben es vielleicht in der FAZ gelesen, da war es abgedruckt. »Der stärkste Mann der Welt«. Er kann Bäume ausreißen, Eisen durchbeißen und Berge umschmeißen. Er kann Meere aussaufen, Drachen wegschnaufen und Weltrekord laufen. Er kann Löwen verjagen, Felsen zerschlagen und Bretter zernagen. Aber er kann nicht einschlafen ohne sein Kuscheltier. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.